Deutschlandfunk Kultur Interview.
In Artikel 38 des Grundgesetzes steht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des deutschen Volkes. Und manche sagen nun heute, wenn das so sein soll, dann müssen wir ganz schnell noch sehr viel mehr Juristinnen ausbilden. Denn die absolut häufigste Berufsgruppe bei den Bundestagsabgeordneten, das sind die Juristen. Aber so sagen dann wieder die anderen, kann das nicht gemeint sagen. Tatsache bleibt aber, dass viele gesellschaftliche Gruppen unterrepräsentiert sind im Deutschen Bundestag. Frauen, darum ging es ja gestern auch bei einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch noch viele andere. Was das bedeutet, ob man es ändern muss und wie man es ändern könnte, das fragen wir jetzt Armin Schäfer. Er ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Münster. Guten Morgen, Herr Schäfer.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Es ist jetzt lange her. Lassen Sie uns mal jemanden bloßstellen hier am Anfang. 2013 hat der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert in einer Rede gesagt, die Abgeordneten seien, Zitat, keine Versammlung von Helden und Heiligen, sondern ein getreues Abbild der Bevölkerung. Ich würde sagen, wir ignorieren das Erste, aber zum Zweiten muss man sagen, das war eine Falschaussage, oder?
Wenn damit gemeint ist, dass der Abgeordnete, dass das Parlament irgendwie die Bevölkerung insgesamt widerspiegelt in ihrer Zusammensetzung, dann stimmt es nicht. Also davon, die Abgeordneten unterscheiden sich doch in einiger Hinsicht sehr deutlich von der Bevölkerung insgesamt.
Aber wenn man sieht, dass zum Beispiel laut einer Recherche der Kollegen von den Süddeutschen Zeitung neben Frauen, das wissen wir alle, als Beispiel auch Behinderte, Homosexuelle, Nicht-Akademiker, Alleinstehende, Dorfbewohner, Muslime und viele andere unterrepräsentiert sind, zum Teil deutlich. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Politik?
Also es gibt eine große Debatte darüber, ob man denn überhaupt wünscht, dass der Bundestag oder irgendein Parlament ein 1:1 Abbild der Bevölkerung ist. Dagegen spricht, dass es erstmal um die Idee geht, dass bestimmte Ideen, Interessen repräsentiert werden und die erfolgen nicht automatisch daraus, dass jemand einer Gruppe angehört. Also man kann möglicherweise auch Interessen vertreten von einer Gruppe, der man nicht selbst angehört. Aber wir stellen schon fest, dass es eben eine Verzerrung gibt, wer im Bundestag ist. Und wir stellen auch in der Forschung fest, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, eben auch nicht alle Gruppen gleich gut repräsentieren. Und dann kann man schon die Frage stellen, was ist der Zusammenhang zwischen den Personen, die dort vertreten sind, und der Art von Entscheidung und wie diskutiert wird, die dort ablaufen.
Haben Sie dafür mal ein, zwei Beispiele, also was Sie gerade gesagt haben, dass Entscheidungen gewisse Gruppen nicht richtig repräsentieren?
Also ein Beispiel, das mich in die Augen sticht, ist, dass schon lange ein großer Anteil der Bevölkerung dafür ist, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Da gibt es auch rechtliche Probleme, aber also das wurde eben seit langem nicht gemacht. Und da kann man gucken, es gibt ganz große Unterschiede, wer dafür ist und wer dagegen ist. Also ärmere Menschen sind sehr stark dafür, reichere sind eher dagegen. Das ist ja so ein vielleicht sehr plakatives Beispiel, wo man sehen kann, es gibt Interessenunterschiede in der Bevölkerung. Und wenn man das jetzt und eine Entscheidung wird entweder getroffen oder nicht getroffen. Und wir haben das versucht, systematisch uns anzugucken, über 30 Jahre, 35 Jahre, hunderte von Fragen uns angeguckt. Und da entsteht eben ein allgemeines Muster, dass diejenigen, denen es besser geht in der Gesellschaft, tendenziell ihre Präferenzen sehr viel besser wiedergespiegelt finden in den Entscheidungen des Bundestages als diejenigen, denen es schlecht geht.
Es gab auch mal, es ist im Moment gar nicht so aktuell, aber als in den Nullerjahren sehr viel über Reformen im Gesundheitswesen diskutiert wurde, gab es immer den Vorwurf, die große Mehrheit der Abgeordneten ist privatversichert. Und da haben die natürlich gesagt, wir wissen aber trotzdem, wie es in der gesetzlichen Krankenkasse zugeht. Aber ist das nicht vielleicht auch ein Unterschied, ob man es weiß oder ob man persönlich damit Erfahrung hat?
Ja, also ich würde immer nicht sagen, man kann nicht auf keinen Fall sich reinversetzen, was wichtig für andere Personen ist. Natürlich ist das möglich, aber man kann sich vorstellen, wenn die Gruppe der Abgeordneten insgesamt sehr homogen ist, die Vielfalt nicht so hoch ist, dass das dann über viele Entscheidungen hinweg einen bestimmten Schieflage erzeugt hin zu bestimmten Entscheidungen, weil man Sachen bestenfalls aus zweiter Hand kennt. Man muss sich von jemand erklären lassen, wie etwas ist. Das ist jetzt bei der Krankenversicherung vielleicht noch einigermaßen naheliegend. Aber ja, auch bestimmte Berufe, die tauchen gar nicht mehr auf im Bundestag. Das heißt, bestimmte Erfahrungen, die man in seinem Alltag macht, die kennen die Abgeordneten tatsächlich dann sehr viel weniger. So wie ich beispielsweise bestimmte Berufe auch nicht kenne, weil ich sie nie ausgeübt habe. Und dann kann man halt fragen, was passiert mit Debatten, wenn bestimmte Perspektiven gar nicht eingebracht werden können, weil niemand das selber noch erfahren hat, weil niemand sagen kann, naja, so sehen wir das.
Aber was wäre denn das Gegenmittel? Also was die Frauenquote angeht, das Paritätsgesetz ist nicht endgültig gekippt durch das Bundesverfassungsgericht gestern, sondern halt diese Beschwerde hat so nicht funktioniert. Frauenquote okay, aber brauchen wir eine Nicht-Akademiker-Quote, eine Alleinstehenden-Quote, eine Landbewohner-Quote und so weiter? Wäre das die Lösung?
Na, die Frage zeigt schon, dass das natürlich dann sehr schwierig wird, sehr schnell. Also welche Gruppen sind es, wie viele Gruppen, wie möchte man dann überhaupt vorgehen? Und ich denke, da würde man noch schneller an rechtliche Grenzen stoßen, wenn man das sehr kleinteilig aufteilt und sagt, für all die genannten Gruppen bräuchte man eine Quote. Also ich bin mir nicht sicher, wie weit man dabei kommt über gesetzliche Vorschriften. Aber natürlich sehen wir das, auch wenn wir jetzt nochmal das Beispiel der Repräsentation von Frauen nehmen, dass es sehr große Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Manche Parteien haben sich das selbst auferlegt, eine paritätische Besetzung der Listen hinzubekommen. Andere machen das nicht. Und man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass eine breitere Debatte über Repräsentation, wer soll uns eigentlich im Bundestag vertreten, dazu führen könnte, dass Parteien gezielter suchen, die Vielfalt gezielt erhöhen von denjenigen, die sie aufstellen für eine Kandidatur.
Aber das funktioniert schon bei ganz einfachen Sachen nicht. Also generell ist die Akademikerinnenquote sehr hoch in den Parlamenten und auch im Bundestag. Und selbst eine Arbeiterpartei wie die SPD, das diskutieren wir jetzt bitte nicht, ob sie eine ist, aber sie nennt sich ja selber gern noch mal so. Selbst eine Arbeiterpartei wie die SPD hat auch lauter Akademiker. Ich glaube bei den Linken, ja, aber selbst da. Woher kommt das, dass man offenbar, um in Deutschland Politik zu machen, unbedingt einen Hochschulabschluss braucht inzwischen?
Also vielleicht sage ich noch einen Satz vorab über die Wirkung. Es gibt eine Studie zu Großbritannien, die zeigt, dass wenn keine Arbeiter mehr im Parlament sind, Arbeiter in der Bevölkerung auch sehr viel seltener die dortige Labour-Partei, also das Äquivalent zur SPD, wählen. Also dieses Signal, ne, ihr seid anders als wir, hat schon Wirkung auf das Verhalten von Menschen. Und woher kommt es? Naja, es gibt Selektionsmechanismen in den Parteien, wie Leute überhaupt zu einer Kandidatur kommen. Und das erfordert einiges an Ressourcen, sich da in innerparteilichen Wettbewerben durchzusetzen. Die haben manche Gruppen mehr als andere. Also beispielsweise, wenn man eben am Ortsverein an bestimmten Terminen immer anwesend sein muss, dann wird es schwieriger sein für diejenigen, die sich um kranke Eltern oder um ihre Kinder kümmern müssen. Die sind dann manchmal, haben nicht die Möglichkeit zu kommen. Aber auch die bestimmte Berufe haben, können das nicht so ohne weiteres. Also das ist so eine Hürde, dass man ja erstmal die Ressourcen haben muss, das anzustreben, nominiert zu werden. Und das andere ist, dass diejenigen, die die Auswahl treffen, häufig nach Menschen suchen, die ihnen selbst ähneln. Also wenn der jetzt schon berühmte alte weiße Mann jemanden sucht, der kandidieren soll, dann sucht er möglicherweise eben jemand, der ihm ähnlich ist, der dann vielleicht auch studiert hat und so weiter. Und also diese Selektionsmechanismen sorgen schon für eine Schieflage, wer gute Chancen hat, nominiert zu werden und damit dann auch in den Parlamenten zu landen und wer nicht so gute Chancen hat.
Armin Schäfer, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Münster im Deutschlandfunk Kultur. Herr Schäfer, ich glaube, eins können wir jetzt schon beschließen, da können wir nochmal drüber reden. Das wird sich so schnell nicht im Grundsatz ändern. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.